herzlich willkommen bei Pool Artists.
Und der Typ sagt zu mir, naja, also Kiosk ist scheiße. Also wir brauchen eine Serie für so junge Jetpiloten. Das klingt jetzt alles ausgedacht, ich weiß, aber es war, ich schwöre, dass es so war. Wir wollen eine Serie, wo so junge, gut aussehende Jetpiloten, damit war ich schon mal raus, aus dem All wiederkommen und vollbusige Blondinen zu Hause auf die waren. So, ich saß nachher wieder im Flieger und mein Traum war zerplatzt. Ja. Und Christiane Ruff sagte dann zu mir, ach, wir produzieren den Piloten jetzt selber. RTL sucht ja noch weiterhin so Sachen. Ja, da haben wir den Pilot auf Sony-Kosten produziert und ja. RTL hat es dann sofort genommen.
1, 2, 3, 4. Hallo liebe Zuhörerinnen der NBE, hallo liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute ist ein absoluter Traumgast da. Ich habe jetzt viel gelesen und gehört von, mit, über ihm und es gibt eine Menge zu besprechen heute. Er ist eine deutsche Comedy-Legende, muss man sagen. Ohne ihn hätte es wahrscheinlich den ganzen Comedy-Boom gar nicht gegeben. Einer der großen Initiatoren dieser Welle damals. Herzlich willkommen, Atze Schröder.
Ja, hallo. Guten Morgen, Nils. Bin froh, dich hier mal wieder zu sehen. Lange haben wir gebraucht.
Ja, das stimmt.
Und anlässlich eines Podcasts hat es dann doch geklappt. Super.
Einmal sind wir uns über den Weg gelaufen, ja. Auf so einer Privatparty. Da war, glaube ich, sogar meine Tochter mit dabei. Da war die noch ganz klein. Und da hatte ich die, glaube ich, dabei. Das konnte ich auch nicht so lange bleiben.
Genau, deshalb musstest du eher weg. Hast dann aber versucht, in der Kürze der Zeit trotzdem
Eindruck zu hinterlassen.
Trinktechnisch, ja.
Ja, das stimmt. Also erstmal, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Vielen Dank, dass du gesagt hast, du kommst gerne mal vorbei.
Ja, sehr gerne.
Du bist ja jetzt quasi auch, das Schöne ist ja, wir können uns ja jetzt sozusagen branchenintern unterhalten, das wäre vor einem Jahr oder so noch nicht gegangen, weil da wärst du dann der Comedian und nicht der Podcaster gewesen, aber jetzt bist du ja selber auch super fleißiger Podcaster mittlerweile.
Ja, ich weiß noch, ich glaube vor anderthalb Jahren oder so war ich bei Hotel Matze,
ja.
Habe ich mein Patenkind gefragt, was Podcast?
Ja.
Kennst du Hotel Matze? Sie sagt, oh Gott, du bist bei Matze, das gibt's doch gar nicht. Ja, und dann habe ich mich im Vorfeld so ein bisschen damit beschäftigt, habe mir so ein paar Podcasts angehört, auch natürlich die Geisterbahn. Und seitdem bin ich immer mehr begeistert und bin jetzt im Podcast-Business angekommen.
Das ist ja auch, das ist ja tatsächlich für dich eigentlich ein perfektes Medium, wobei ich das so interessant finde, also wir können ja, wir gehen direkt in die Vollen sozusagen. Also erstmal gibt es eine Podcast-Episode, die ich mit dir gehört habe, die mir krass in Erinnerung geblieben ist. Du warst mal zu Gast oder bist quasi regelmäßig zu Gast bei Loffi, bei Andreas.
Stimmt,
Loff.
Ja, ja.
Das Ziel ist im Weg heißt sein Podcast. Hörempfehlung, kann für die Zuhörer gerne mal reinhören. Immer sehr interessant, mit welchen Leuten der spricht. Und du kennst Loffi auch so ein bisschen, bist du regelmäßig bei ihm. Und es gab eine Folge, die, das habe ich auch Loffi dann erzählt, fand ich so krass, weil ihr davon erzählt habt, wie ihr am Tag vorher in der Metro einkaufen gewesen
ja.
seid. Und da hat man wirklich einen Eindruck, du warst das allererste Mal in deinem Leben einkaufen.
Ja, das stimmt. Also mit der realen Welt hatte ich bis dahin nie viel zu tun. Ich bin ja dann nach Hamburg umgezogen und dann so langsam ob der Berufstätigkeit meiner Freundin auch angefangen, mal was einzukaufen und so. Die erste Mal hat sie mich noch begleitet, so in Edeka. Und ich wusste ja, vor einigen Jahren war die Episode, ich habe eine Gala gespielt in Dortmund und Töne, mein lieber Manager, zeigte mir so einen Schlüsselanhänger, den es da so als Giveaway gab.
Ja.
Und da war so eine Marke dran an diesem Schlüsselanhänger. Und er sagte, ich wette, du weißt nicht, was diese Marke ist. Nö, ist doch ein schöner Schlüsselanhänger. Ja, man steckt die in den Einkaufswagen. Wie, in den Einkaufswagen kommt eine Marke? Ich wusste es einfach nicht. Und dann habe ich erstmal im Edeka Platz genommen und dann erzählte mir Loffi von so Großmärkten eben Metro.
Ja.
Und dann hat er mich mitgenommen in die Metro und das, für mich war das so, als wenn ein Kind zum ersten Mal ins Phantasialand geht. Ne?
Ja.
Also mittlerweile bin ich ganz alleine unterwegs in solchen Läden.
Oh wow,
und, ja,
in solchen Etablissements.
Ja, es macht tierisch Spaß. Ne? Und jetzt wohnen wir ja in Eppendorf, in Hamburg-Eppendorf.
Ein sehr feines Viertel.
Sehr feines Viertel, das heißt, die Edekas da, die haben echte Endverbraucherpreise. Das heißt, die Sachen, die Tomaten kosten genauso viel, als wenn man beim Italiener so Mozzarella mit Tomate bestellt.
Gibt es denn in Eppendorf noch, ich hatte meine Freundin in Eppendorf, die Mutter meiner Tochter, die hat damals in Eppendorf gelebt, Geschwister Scheuerstraße.
Wo hattest du keine Freundin, ne?
Wie bitte?
Wo hattest du keine Freundin?
Wo hatte ich keine Freundin, das ist absolut. In jedem Hafen eine Braut, wie
genau,
man so schön sagt.
Genau.
Nee, aber mit, die hat da mitten in Eppendorf gewohnt und da sind wir immer einkaufen gegangen zum, in die Lebensmittelabteilung vom Karstadt, glaube ich, in Eppendorf. Weil das war einer der wenigen Läden, vielleicht sogar der einzige Laden in ganz Deutschland, den ich jemals erlebt habe, in dem einem die Tüten gepackt wurden.
Ach,
am Einkaufsband von Praktikanten.
Ey, wenn es das noch gäbe.
Ja, gibt's in Karstadt gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr, oder?
Weiß ey, dass es in Eppendorf keinen Verpackungsservice gibt, da hast du recht, ja. Stell dir mal vor, man, man holt also ein Kilo Äpfel und fragt, sollen wir es als Geschenk einpacken? Ja, natürlich.
Ja. Du hast ja vor Hamburg hast du, glaube ich, in Münster gewohnt oder so oder eine
so
Zeit
ist es,
lang.
Ja.
Ne?
Ja.
Du hast auch mal, was ich ganz interessant fand, du hast mal erzählt, dass in Münster, als du klein warst, gab es da so eine Kneipe, wo du, oder als du jung warst, so Jugendliche, gab es ja. So eine Kneipe, wo du dich nicht reingetraut hast.
Das stimmt, ich war früher sehr, sehr schüchtern und es gab das Café Klingklang. Ich wohnte in der Adolfstraße. Ohne Absicht. Und so 100 Meter weiter war das Café Klingklang. Damals sagte man so Regenbogencafé.
Ja.
Wo eben die hingegen, die etwas anders waren.
Die Outlaws.
Genau, ja. Genau. Schwulen- und Lesben-Szene, aber auch die ersten Veranstaltungen der Grünen und ja. Bündnis 90 so fanden da im Hinterzimmer statt. Und ich wäre immer so gern da hingegangen, aber ich habe mich nicht reingetraut, weil ich einfach echt zu schüchtern war.
Aber hast du gedacht, du wärst nicht cool genug für den Laden, ne?
Ach, ich war überhaupt zu schüchtern, irgendwo so aufzuschlagen, ohne Freunde oder Begleitung. Und ja, das Café Klingklang, da komme ich jetzt häufiger mit dem Zug vorbei, weil es direkt an der Bahnstrecke liegt.
Ja.
Und dann schmunzel ich immer noch so über diese Zeiten. Und heutzutage könnte ich ja wahrscheinlich nackt auf dem Tisch tanzen.
Aber gibt's das noch?
Das gibt's noch, ja.
Ist ja krass.
Ja.
Ein Klassikerladen.
Ja, ach so. Solche Läden, also entweder sind sie schon lange verschwunden oder es gibt sie noch.
Ja.
Ne, dann schon in der dritten Generation. Ja. Finde ich auch irgendwie gut. Also sollte der Laden mal eine Spende brauchen, wäre ich dabei.
Ja, das finde ich auch gut. Was, aber warst du mittlerweile mal drin? Ist ja dann
ich war mittlerweile mal drin, ja aber also ich hatte mir natürlich so, du weißt ja, wenn du so einen Sehnsuchtsort hast und kannst da nicht rein, dann stellst du dir ja vor, so eine Welt wie Welcome to the Pleasure Dome von Frankie Goes to Hollywood, aber in dem Fall war es natürlich ein ganz normales Café oder Kneipe-Café, wie es hier in Berlin Tausende gibt.
Das bringt mich auch dazu, bei der Nils Bokelberg-Erfahrung fragen wir die Gäste ja immer vorher, was sie so für Snacks haben wollen, damit sie sich wohlfühlen und so. Für dich Kaffee und Schokolade, wir wussten jetzt nicht zartbitter oder Vollmilch, jetzt haben wir dir beides hingestellt.
Ja, Vollmilch passt schon, aber aufgrund des Übergewichts muss ich natürlich so ein bisschen aufpassen. Ne?
Na, das,
ich bin ja aus beruflichen Gründen gezwungen, T-Shirt zu tragen und von daher habe ich eine gewisse Verantwortung optisch.
Ja, verstehe. Und dann wollen wir natürlich, damit die Leute sich auch wohlfühlen, versuchen wir mal rauszufinden, wer ihre Idole oder Vorbilder sind oder so, um es gemütlich zu machen. Bei dir hätte es da mehrere Möglichkeiten gegeben. Zum Beispiel Kurt Kress, damals Schlagzeuger von Passport und so. Mhm. Aber ich habe dann auch, glaube ich, im Podcast gehört, dass du mal angeboten bekommen hast, und das passt so schön zu dieser Klingklang-Geschichte, dass du mal angeboten bekommen hast, ein Interview mit Jeff Bridges, so ein Doppelinterview zu führen, weil du den so super findest. Und deswegen hast dann gesagt, nee, willst du nicht machen, weil du willst ja dieses dein eigenes Bild von Jeff Bridges bewahren.
Ja.
Deswegen haben wir ihn hier als Foto hingestellt.
Ja, das ist schon mal sehr nett. Habe ich auch direkt schon wahrgenommen, als ich reingekommen bin. Nach wie vor ist das, mein Gott, würde ich schon sagen.
Also ein Knaller, der hat eigentlich keinen Scheißfilm gemacht, ne?
Keinen Scheißfilm gemacht, in Crazy Heart jeden Song selber gesungen, ist mit seiner Band unterwegs, ist völlig straight, ist anscheinend mit sich sehr im Reinen, von ihm ist ja auch der Spruch, also auf die Interviewfrage, warum mögen die Leute sie so? Da hat er gesagt, ja, ein Mann, der mit sich im Reinen ist, das mögen die Menschen.
Ja.
Und das, glaube ich, haut total hin bei ihm.
Ja, glaube ich auch.
Also der, sagen wir mal, so ein ähnlicher Typ, nur eben, also Jeff Bridges ist ja ungefähr 10 Jahre älter als ich.
Ja.
Und, so derselbe Typ, ungefähr 10 Jahre jünger als ich, ist Dave Grohl.
Ja, stimmt.
Und da könnte man ja jetzt schon rausschließen, dass alle 10 Jahre so einer geboren wird. Ne? Und bei Dave Grohl hat man so dasselbe Gefühl.
Ja.
Dass er klar mit sich ist, dass er sein Ding durchzieht und irgendwie auch unbestechlich ist. Und das gefällt mir wirklich.
Ja, und dass der Spaß hat. Ne? Das eint ja auch alle, dass man das Gefühl hat, dass die totalen Bock haben auf das, was sie machen und nicht irgendwie was gezwungen sind, irgendeinen Scheiß zu machen. So.
Also eine Drehbuchautorin, die ich in Los Angeles mal kennenlernte, Kalifornien, so eine typische Kalifornierin, operiert, bis der Jenke kommt. Die hat mal angetrunken versucht, sich auf so einer Premierenparty an Jeff Bridges ranzumachen.
Ja.
Und er hat sich auch mit ihr unterhalten und als sie so etwas kuscheliger wurde, hat er gesagt, ist er sofort so ein bisschen abgerückt, der ist ja auch schon lange mit seiner Frau zusammen und hat gesagt, ach Mädchen, ich merke schon, was du hier vorhast, schau mal, du bist so hübsch, ne? Such dir doch einen jüngeren, gut aussehenden Typen, ne? Ich bin verheiratet.
Ja, das ist diese Hollywood-Weisheit, ne? Diese ganz großen Stars, die sich irgendwie nichts.
Ja, und er steigt ja auch immer aus. Er hat ja, er wohnt ja in Santa Barbara, so eben etwas außerhalb und hat noch eine Pferdefarm. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt typischerweise Montana ist, glaube schon. Aber da lebt er ja hauptsächlich. Also er lebt eher wie ein Bauer und wie ein richtiger Country-Musiker. Und ich glaube, er würde heute mehr denn je sagen, dass er eher Musiker ist, denn Schauspieler.
Ja, glaube ich auch, mittlerweile schon.
Ja.
Das glaube ich auch, das stimmt. Das erinnert mich daran, wie ich mal das muss zur Viva-Zeit, ganz am Anfang von Viva, also 95 oder so war das, glaube ich, war ich auf einer Filmpremiere in München von Vater der Braut 2, Steve Martin, Martin Short. Und dann kamen wir danach, war dann so ein Essen irgendwie vom Verleih und dann kamen wir da an und dann, das war, glaube ich, in vier Jahreszeiten in München, in so einem extra Saal, dann gab es so eine große Tafel, also so einen großen runden Tisch, da saß Steve Martin, Martin Short mit ihren Ehefrauen, ein paar Leute vom Verleih und so. Und drumherum waren lauter kleine Katzentische. Da wurden dann so die deutschen Promis dran gesetzt. So Mooshammer und so. Die saßen so nur so zu dritt an so kleinen Tischen. Und dann bin ich mit einem Kumpel da rein. Wir waren auch völlig unbedarft. Und war auch, glaube ich, meine erste Filmpremiere, auf der ich überhaupt war. Und dann sind wir da einfach da reingestolpert. Und haben gedacht, oh cool, können wir noch was trinken und so. Und dann standen wir da rum und dann haben die Leute von diesem großen, von dem Steve Martin Tisch uns rangewunken und gesagt, wir sollen zu ihnen an den Tisch kommen. Und ich so, ja klar, okay. Und dann haben wir uns da hingesetzt. Und dann war es so, dass die Frau oder beziehungsweise die Frauen von Steve Martin, Martin Short, haben halt den ganzen Tag im Hotel gewartet, dass die Männer fertig sind und haben gesappt im deutschen Fernsehen und haben Viva geguckt und haben mich da gesehen mit den bunten Haaren und wollten mich unbedingt kennenlernen, weil die das so lustig fanden und so. Und dann waren natürlich diese ganzen deutschen Promis sehr sauer, dass ich so als Haiopai, der da irgendwie so reinstolpert, direkt an den großen Tisch gebeten werde. Und dann hatte ich einen Kumpel dabei und dann sagt Steve Martin irgendwann so zu meinem Kumpel, und wer bist du? Und dann sagt mein Kumpel Peter zu ihm, I'm just a friend. Und dann lehnt sich Steve Martin zu ihm rüber ganz ernst und sagt, not just. Das war sehr schön.
Sehr groß, ja.
Das war ein sehr schönes.
Ja, aber ich glaube, daran hat sich auch nichts geändert. Ne? Heutzutage würden so Typen wahrscheinlich auch eher dann Typen wie dich an den Tisch ranlotsen.
Ja, glaube ich auch. Ja, das ist ja auch, würde ich ja umgekehrt genauso. Also ist ja
sag
auch
mal, eure Band damals war
Fritten und Bier.
Fritten und Bier.
Genau.
Mit wem hast du die zusammen gemacht?
Mit meinem ältesten Freund Waldi.
Und ihr wart nur zu zweit?
Nee, also wir hatten noch quasi drei, zum ersten Album waren wir nur zu zweit, haben im Studio mit Musikern gearbeitet. Auf Tour hatten wir dann Freunde als Band mitgenommen, also noch Bass, Schlagzeug, Gitarre. Wobei der Gitarrist ab da schon die ganze Zeit mein Bruder war.
Ja.
Und auf dem zweiten Album haben wir dann noch einen Schlagzeuger und einen Bassisten sozusagen als feste Band dazu genommen. Da waren wir dann zu fünft immer offiziell.
Okay, lange her.
Ja, sehr lange
her. Aber ich habe jetzt, wie du das gerade erzählt hast, du mit deinen gefärbten Haaren, jetzt habe ich das Bild wieder komplett vor Augen, wie du damals aussahst. Und man hatte die Illusion, du bleibst immer so.
Ja, ich hatte sogar selbst, ich habe zuletzt mal lustigerweise ein altes Viva-Interview von mir gesehen, als ich zur Viva-Zeit gegeben habe, mit 18, 19, wo man ja auch wirklich denkt, es scheint einem die Sonne aus dem Arsch, vor allem wenn man plötzlich auch noch im Fernsehen ist und so. Und da habe ich in dem Interview erzählt, ich glaube, dass Viva meine Beerdigung übertragen wird.
Vollkommen wirr. Ja, Markus Wolter erzählte mir letztens die Geschichte, dass ihr einen Termin hattet, einen ganz wichtigen Termin, wo die Plattenfirmen da waren, was auch immer. Und da eben euer Album vorstellen wolltet, und das sollte der große Wurf werden. Ihr wart aber so bekifft und so besoffen, dass ihr, glaube ich, kaum noch gerade ausspielen konntet.
Was?
Stimmt das?
Also es gab sehr viele Termine, wo wir den Plattenfilm vorspielen mussten, aber ich habe, also es kann wirklich sein. Ich kann es nicht ausschließen, ich habe es aber auch auf jeden Fall, wenn, dann vergessen. Aber Markus Wolter, der war Markus Wolter war ja unser Verlagsmann, also der war ja gleichzeitig auch mein Entdecker bei Viva, der hat damals bei Viva die Castings gemacht, hatte auch einen Musikverlag, wo wir dann auch mit Vierten Bier hingegangen sind, und heute ist der ja Chef von Endemol und so, also tierisch hohes Tier sozusagen.
Ja.
Aber ja, mit Fritten und Bier, wir haben einfach, das Ding war, wir haben die Band wirklich immer nur aus Spaß gemacht. Wir haben überhaupt keinen Geschäftssinn gehabt. Im Nachhinein denke ich manchmal, hätte ich da so ein Müh mehr Ernsthaftigkeit reingebracht, dann hätte ich vielleicht davon profitieren können. Aber so war das einfach ein Nullsummen-Geschäft. Das hat uns aber allen gar nichts ausgemacht. Uns war das so egal. Wir wollten wirklich einfach nur Spaß haben.
Ja, so Projekte gab es damals noch. Bei mir war es ja auch so mit The Proll.
Ja.
Es war ja ein reines Spaßprojekt. Das ging überhaupt nicht um. Ihr habt ja auch dann irgendwann die großen Festivals, glaube ich, gespielt.
Wir haben so ein paar Festivals auch gespielt.
Ja, wir haben auch bei Rock am Ring, Rock im Park und so gespielt. Und haben uns jedes Mal darüber gewundert, dass wir bezahlt werden.
Ja.
Weil eigentlich ging es wirklich nur darum, Spaß zu haben.
Aber es können sich die Leute, also es gibt, also, beziehungsweise können sich die Leute schon vorstellen, aber es ist so, ich glaube, heute ist das viel seltener, dass Leute Musik einfach nur so, also ich meine, ich hatte ja auch einen Job, der irgendwie gut war, deswegen war es natürlich noch doppelt so egal.
Ja, und du gingst ja davon aus, eben bis zur Beerdigung.
Genau.
Ne? Ja.
Für immer fest angestellt, habe ich gedacht.
Ja, für immer Viva. Viva forever.
Genau, Viva forever. Aber es ist so, wenn man jung ist, dann denkt man irgendwie so, dass man so Jobs, also man denkt gar nicht daran, dass es auch so eine Jobbiografie geben kann, so wie das heute ja auch viel üblicher ist eigentlich.
Ja, heutzutage hast du ja auch sofort einen Manager. Wenn du einen Satz gerade aussprechen kannst, steht ja schon jemand, siehst ja, wie heißt der vom Wendler?
Achso, keine Ahnung.
Ja, aber so, wo du denkst, ach,
ich wusste nicht, dass du gleich ins Extrembeispiel
gehst.
Nein,
aber das passt so gut, weil der war ja anscheinend, wie ich jetzt gelesen habe, auch der von Laura Müller.
Ja.
Und du denkst, wie die am Manager? Das gibt's doch gar nicht. Und dann siehst du den Typen und denkst, ach so, ja, okay.
Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, dass in einem Kaufhaus in Dienstlaken ein Wildschwein durchgedreht ist und die Leute in Angst und Schrecken versetzt hat und im Laden randaliert hat. Und da habe ich mich gewundert, ob der Wendler wieder zurückgezogen ist.
Ach so, ich dachte, du wolltest dir jetzt erzählen, dass das Wildschwein also ab heute einen Manager hat.
Oder das. Oder es hat den gleichen Manager.
Ich weiß noch, wie ich die Lords, wenn die Leute nicht mehr kennen. Die deutschen Beatles, Poor Boy hieß der Song von denen. Poor Boy, Go. Und sie waren dann, als ich klein war, waren die richtig groß noch.
Ja.
Und dann habe ich die tatsächlich mal in Essen bei Karstadt in der Sportabteilung gesehen. Die haben da eine Stunde gespielt.
Nein.
Gab auch keine Garderobe. Die standen einfach so rum. Also die haben immer so 3-4 Nummern gespielt, haben dann Pause gemacht, standen dann aber weiter da rum.
Ja.
Und das war eben die Zeit, wo man noch keinen Manager hat anscheinend.
Die Lords haben auch mal, glaube ich, auf dem Stadtfest in Wesseling gespielt. Ich komme aus Wesseling, zwischen Köln und Bonn. Und da haben die Lords auch mal gespielt, meine ich.
Kann also, gut sein. Die haben auch auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Buer gespielt. Die hatten es noch gut. Wir waren nach denen dran mit The Proll und da war es aber schon, da kam schon der Schneeregen und schlug so in die Bühne rein. Aber okay, das ist ja Gott sei Dank alles lange.
Ich glaube auch Lord Uli ist hier in Berlin so bekannt, weil er jahrelang eine Radiosendung hatte, die sehr populär war.
Ja, und ich habe ihn noch leben gesehen am Tag vor seinem Tod.
Wirklich?
Und zwar direkt in der Nähe der Gedächtniskirche war die ganze Band mit ihren lederbekleideten Damen. Ehefrauen nehme ich an.
Ja, die Susi Quattro Gang.
Ja, so muss man sich das vorstellen. Ja. Also, weil, kennst du noch diese geschnürten Lederhosen?
Naja.
Und da waren die alle beim Chinesen und am nächsten Tag lese ich in der Zeitung, dass er abends umgekippt ist.
Ach,
beim Spiel mit dem Kopf auf die Bühnenkante und tot.
Aber es ist natürlich für Lord Uli eigentlich, glaube ich, der beste Abgang,
ja,
den er
so
sich
muss
hätte
es sein,
wünschen können, so auf der Bühne.
Als internationaler Rockstar, ja. Auch bei Karstadt.
Es gibt ja so eine Ruhrpott-Romantik. Es gibt auch so einen Account, sogar auf Instagram, dem ich folge, der irgendwie, ich weiß nicht, Ruhrpott, müsste jetzt nachgucken, wie er heißt, aber der quasi nur Fotos postet aus hauptsächlich Essen der 80er Jahre. Da hat man dann viel Fußgängerzone, viel so Marktschreier vor den Geschäften und so. Ich habe festgestellt, dass die Leute aus dem Ruhrpott sehr fragil sind, wenn man über ihre Heimat spricht. Da ist, glaube ich, sehr viel verletztes Selbstbewusstsein oder so.
Ja, außer man macht es selber, ne?
Ja,
weil
ja, klar.
Kennzeichnend ist natürlich für alle Ruhris, und ich erweitere das jetzt mal um Köln und Wessling.
Ja.
Was ja mindestens genauso assi ist, dass alle, die Möglichkeit haben, da wegzuziehen, auch wirklich wegziehen.
Ja.
Ne? Selbst Stoppock lebt ja, glaube ich, mittlerweile im Allgäu.
Ja,
und diese Ruhrgebietsromantik gibt es nicht mehr.
Ja.
Behaupte ich jetzt einfach mal. Ob sie jemals so gegeben hat, es gab wahrscheinlich diesen Zusammenhalt unter Tage, weil da ohne Ansehen der Nationalität alle zusammenhalten mussten, sonst wäre man draufgegangen.
Ja.
Aber wen jetzt zu viel Ruhrgebietsromantik beschleicht, den fordere ich einfach mal auf der Reise durchs Ruhrgebiet mit dem ICE für eine Stunde in Dortmund auszusteigen. Und wenn du dann wieder einsteigst, dann ist das völlig vorbei mit der Ruhrgebietsromantik. Echt, es ist wirklich hart. Und das Ruhrgebiet ist ja auch hart,
ja,
natürlich. Und wenn alle ehrlich sind, man versucht natürlich immer wieder das hochzuhalten mit dieser Romantik, aber schwer zu finden. Was wirklich gut ist, aber das betrifft ja fast, na, nicht ganz Nordrhein-Westfalen, aber zumindest das Rheinland und das Ruhrgebiet, dass du schnell Kontakt kriegst.
Ja.
Und dass, wenn du in Essen die Rüttenscheider Straße samstags abends unterwegs bist, dass du auf Grüppchen triffst und dich dazustellst und das für Außenstehende so aussieht, als würden sich alle schon seit 30 Jahren kennen und die haben sich an dem Abend gerade erst getroffen und es wird wirklich das Intimste auch erzählt, scheißegal, aber wie gesagt, das geht dem Rheinländer ja auch so.
Ja, das stimmt. Aber ich kann mich erinnern, ich habe mal vor 2-3 Jahre her oder so, da haben wir mit Gäste der Geisterbahn in Krefeld, glaube ich, gespielt und dann bin ich auch mit dem ICE zurück nach Berlin am nächsten Morgen, verkatert, völlig fertig, und dann, wenn man dann aus dem Fenster guckt, da fährt man einmal wirklich durchs ganze Ruhrgebiet.
Ja.
Klappert die ganzen großen Bahnhöfe ab und die sind alle ätzend. Also der Duisburger Bahnhof hat, glaube ich, noch nie neue Fensterscheiben bekommen. Das ist echt so, die Hälfte einfach Schrott. Und so weiter und so fort.
Ja, es gibt halt viele Gegenden, die wurden völlig vergessen. Auch
ja.
Die ganzen Fördergelder und so sind ja dann eher nach Weimar und Co. geflossen. Mhm. Und wenn du in Weimar unterwegs bist als Gelsenkirchener, dann kriegst du vielleicht doch schon mal so ein bisschen die Faust in der Tasche. Und wenn du durch Herten läufst, durch Herne, Recklinghausen Süd, ja. Duisburg, Marxloh, da könntest du auch, da sagen wir es mal ganz positiv, du könntest so einen alten Pantau-Film drehen, ohne dass du dich weiter um die Kulissen kümmern müsstest. Ja, aber die Wahrheit ist, es ist alles so runtergekommen und die Infrastruktur ist so kaputt und Häuser sind kaputt. Es macht keinen Spaß mehr,
ja,
da zu leben. Und selbst Gelsenkirchen, wenn ich mehrere Tage in der Emscher Lippe-Halle gespielt habe, dann kam schon mal vor, dass ich sonntags dann in Gelsenkirchen 2 Stunden nachmittags spazieren gegangen bin.
Ja,
das ist teilweise sehr, sehr traurig, was man da sieht.
Aber es wird ja dann immer gesagt, dass sie sich so viel Mühe geben, das Ruhrgebiet wieder schön zu machen. Und es gibt ja dann auch diese ganzen Landschaftsparks, so wie auch in Duisburg und so.
Ja.
Und
das gelingt ja auch, zum Beispiel der Hafen Duisburg. Da ist es ja gelungen. Da fließen aber so an eine Stelle alle Gelder.
Hm.
Und sobald du nur 1,5 Kilometer weiter rausfährst,
ja,
ist schon wieder alles Bruch und Dallas.
Es ist ja auch viel, muss man sagen. Also ich habe ja, wie gesagt, als ich dann damals diese verkartete Fahrt gemacht habe, habe ich dann so ein Facebook-Posting geschrieben, oh Mann, das Ruhrgebiet ist echt im Arsch und so.
Achso, du hast eine Wanderung. An
genau,
der...
dann haben sich so ganz viele beschwert, ja, bei mir. Dann haben gesagt, was, du kennst das Ruhrgebiet ja jetzt nur am Bahnhof und so. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr meint, dann laufe ich halt einmal durch. Und dann bin ich einmal durchs ganze Ruhrgebiet gelaufen.
Ich habe dieselbe Tour auch schon mal gemacht vor Jahren.
Genau.
Und die ist auch gut, die ist auch wirklich schön.
Finde ich auch. Und ja, da sieht man auch, dass es echt schöne Ecken gibt,
ja,
aber man sieht auch, dass es ein paar hässliche Ecken gibt, die irgendwie auch kaputt und fertig sind. Aber vor allem sieht man, das war, glaube ich, das, was mich dann am meisten ernüchtert hat sozusagen, dass das Ruhrgebiet einfach ganz viel Durchschnitt ist. Also dieses ganz normale Vorstadt, das ist einfach eine riesengroße Vorstadt. Es reiht sich Vorstadt an Vorstadt und überall so der Traum vom Einfamilienhäuschen und so.
Ja, 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 der kleine Traum. Ne? Wenn es Sonntag wird und dich dein Mäuschen beißt, dann weißt du erst, was Leben heißt. Ne, aber so kriegst du es da auch um die Ohren gehauen. Werde ich nie vergessen. Wir waren auch da an der Ruhr unterwegs von Mülheim nach Herdecke.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du auch in Hattingen warst.
Nee, in Hattingen war ich nicht.
Wenn du in Hattingen stehst, so auf dem Marktplatz Hattingen, dann denkst du, du bist wirklich im Allgäu oder in Salzburg gelandet.
Ist ja in Mülheim aber zum Beispiel auch so.
Ja,
hinten,
genau.
So die Altstadt.
Mülheim
so.
War ja bis vor Jahren noch die Stadt mit den meisten Millionären in Deutschland. Ja. Und da
wegen
stehen
den
ja viele.
Aldi-Brüdern.
Unter anderem. Aber eben auch viele Industriekapitäne haben da ihre Villen damals gebaut. Also es sieht schon toll aus. Auch der Stadttheater, wunderbar. Hm. Nur das die eine Seite. Und du hast ja gerade Aldi-Brüder gesagt, aber Helge Schneider kommt ja auch daher. Ja. Wohnt sich auch nicht mehr da. Sondern hauptsächlich in Andalusien. Ja. Nein, dir schlägt aber, was ich eben sagte, so dieses große Herz und wir kommen mit jedem klar, das schlägt dir doch schon an jeder Ecke entgegen. Wir hätten nie vergessen, auf dieser Tour an der Ruhr lang waren wir so an so einer Pommesbude und dann, ich wurde auch nicht beachtet erstmal und dann irgendwie mittendrin heißt es dann plötzlich, hör mal, und Atze hier deine Pommes. Ich hatte noch gar nichts bestellt. Ne? Oder so einen Tag weiter Richtung Hattingen, wir sitzen da irgendwo, machen so eine kleine Rast und dann kommt so aus der Kneipe 50 Meter entfernt, kommt der Wirt einfach mit so einem Tablett Schnaps an und sagt, wir trinken jetzt erstmal einen. Und so was passiert dir da eben auch. Ja. Ne? Und also wenn man nach Abenteuer sucht, so wie du auf deinem Weg da an der Ruhr lang, dann findet man wahrscheinlich das eher in den Menschen und nicht in der Landschaft und in den Gebäuden, die da stehen.
Ja, das glaube ich auch. Das stimmt. Was ich so interessant finde, wenn man über dich recherchiert und irgendwie mal so überlegt, über was man so alles reden könnte, da gibt es ein paar Sachen, die ich ganz interessant finde. Aber erstmal sozusagen, was ich am Anfang auch schon so angedeutet habe mit dem Elefant im Raum, oder eines der Themen, auf die du, glaube ich, mit am meisten noch angesprochen wirst, ist dieser unbedingte Wille zur Kunstfigur sozusagen, um das mal so zu nennen.
Ja.
Du hast ja diese Kunstfigur erschaffen und hast immer sehr penibelst darauf geachtet, die zu erhalten sozusagen und die quasi nur die sprechen zu lassen. Und jetzt ist es aber so, finde ich, vor allem jetzt durch die Podcasts und so, dass das so sehr verschwimmt mit so einem, mit dem anderen Atze sozusagen, dem privaten Atze. Entgleitet dir das langsam oder?
Nee, so möchte ich das nicht sagen. Also nicht, dass ich große Kontrolle.
Das ist ja negativ formuliert.
Nein, aber du hast ja recht, weil wenn ein großer Plan dahinter gesteckt hätte, dann würde es mir jetzt entgleiten. Aber es gab nie den großen Plan. Und es gab nicht mal den großen Plan zur Anonymität. Das hat sich so entwickelt.
Ja.
Erstmal gab es die Band und dann hieß es so, wir sind jetzt der. Und dann ging es relativ schnell bei mir, dass ich dann in dieser Serie gelandet bin. Mhm. Und allein, wie es zu dieser Serie kam, ist, wenn du das als Drehbuch schreiben würdest, wird jeder sagen, ey, vergiss es, das glaubt kein Mensch. Unsere Band hatte sich aufgelöst. Kennst du ja, wenn eine Band erstmal Erfolg hat, dann geht's ja mit der Auflösung oft ganz schnell.
Wenn der Sänger so lange sich einen Snickers an der Tanke holt.
Genau.
Und alles, oh, der ist schon wieder.
Ja. Und es gab eben auch unterschiedliche Ziele und der eine wollte mehr Musik, ich wollte mehr Texte, ich wollte mehr reden. So, dann hat die Band sich aufgelöst. Ich habe noch alte Verträge erfüllt. Einer dieser alten Verträge war während des Comedy-Festivals in Köln.
Aber warte mal, ganz kurz, wenn du sagst, du hast noch alte Verträge erfüllt, dann ist das ja, die haben euch als Band gebucht.
Ja.
Und dann bist du da alleine angekommen und sagst, ich erzähle einfach ein paar Gags.
Ja, der allererste Job, der war in Kiel, Kieler Woche.
Ja.
So, und mein damaliger Manager Arndt Beyer war auch der Manager von Rüdiger Hoffmann. Und Rüdiger Hoffmann war schon ein richtiger Star.
Ja.
Und er hat uns so nebenbei mitgemacht. Was bei Rüdiger abfiel, das haben wir so aufgearbeitet, mehr oder weniger. Ja, aber dann hatten wir schon einen gewissen Ruf und haben auch Festivals gespielt. Und dann hatten wir uns aber zum 1. April 96 aufgelöst. Und
gutes Datum.
Das war der 1Live-Geburtstag.
Ah, ja.
Da haben wir unseren letzten Job gemacht im Schauspielhaus in Bochum. Und dann sagte, so relativ im Sommer eben während der Kieler Woche oder kurz vor der Kieler Woche, sagte mein Manager, fahr da mal hin, 300 besoffene Segler, das schaffst du. Ja. So, dann kam ich da an, Proll war Headliner, es war eine Backline aufgebaut, also mit Marshalltürmen und Schlagzeug, so wie es in der Bühnenanweisung drin stand, die hatten wir vergessen zu ändern. Ich war ja eigentlich der Schlagzeuger. Und dann sagte der Veranstalter, hey, wo sind die anderen? Und ich habe gesagt, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich wollte dich nicht hängen lassen. Ja, wie lange soll ich denn machen? Ja, eine Stunde. Und ich hatte, also so geschätzt hatte ich 20 Minuten Material. Ja. Und spielte Käthe Lachmann, spielte im Vorprogramm. Dann habe ich Käthe aufgefordert, doch ein bisschen länger zu machen. Und ich musste dann aber doch eine Stunde machen. Dann standen da aber 8000 Leute. Das war eine Bühne vom NDR mit Videowalls und Übertragung. Und da habe ich alles, was ich jemals an lustigen Sachen gehört habe. Gerade von meinem Vater. Mein Vater kannte jeden Witz. Der war auch Musiker und er kannte.
Der war auch so auf Kreuzfahrten.
Die ganze Nummer. Ne? Und der hatte 1000 Geschichten auch. Und ich habe sie alle erzählt. Und wie es manchmal so ist, kennst du auch, die Sonne geht unter, laue Sommernacht, alle sind sowieso gut drauf, du kannst nichts falsch machen. Und so ein Abend war das. Ja. Und dann entwickelte der Abend so eine Magie und alles stand Kopf, 3 Zugaben. Dann kam der Funkhauschef vom NDR zu mir und meinte, ey, wir machen so eine Comedy-Tournee durch Norddeutschland, 18 norddeutsche Städte. Jetzt wird der eine oder andere sagen, da gibt es 18 Städte. Ja, also Kiel, Flensburg, Hildesheim, Braunschweig, Osnabrück, Hamburg, Bremen und. Ja. Ja, auf jeden Fall. Willst du nicht mitmachen? Götz alles mal moderiert. Wir haben 4 Acts, alles schon fest. Aber wenn du Bock hast, schmeiß mal einen raus, nehm dich mit. So, da haben wir 3 Wochen Tour gemacht.
Weißt du, wer rausgeschmissen wurde für dich?
Nee. Selbst die anderen kennt man nicht, die nicht rausgeschmissen wurden. Der kriege ich echt nicht mehr zusammen. Wer das war. Aber ist ja egal. Götz Alsmann hat auf jeden Fall moderiert. Und aber alles Trunkenbolde, alle, die dabei waren. Ich glaube, da war Käthe Lachmann auch dabei. Ja, die hat zu der Zeit auch noch stramm mitgetrunken. Und dann haben wir 18 Jobs gespielt in 21 Tagen und haben aber 21 Aftershows-Partys gemacht. Okay. Und ich habe gedacht, ey, was ein geiles Leben. Und es gab noch Geld. Das ist ja keine Chance, was auszugeben. Ja. Und nach 3 Wochen kriegt es noch jede Menge Geld. Ja, und dann kam eben die Anfrage fürs Köln Comedy Festival. Dann bin ich da aufgetreten und direkt nach dem Abend im Heerbrands hinten im Saal, kennst du sicher auch.
Ja, ja klar, ist nicht so Ehrenfeld.
Ehrenfeld, ja.
Ein schöner Laden.
Ja, und da passen so 100 Leute rein, würde ich mal sagen. Auch da habe ich einen guten Abend erwischt und das war noch auch ein alter Vertrag und dann kriegte ich am nächsten Tag einen Fax von Christiane Ruff von Sony Pictures. Sie hätte den Abend sehr interessant gefunden und die Energie und wir sollten uns doch mal zusammensetzen. Sie würde jetzt so nach neuen Gesichtern schauen für RTL, für Serien, nee, für ProSieben erstmal. Und dann haben wir zusammengesessen, die Chemie stimmt, dann sagte sie, schreib doch mal auf, wie der Atze so lebt. Habe ich mich zu Hause hingesetzt, habe ein Exposé geschrieben, obwohl ich gar nicht wusste, was ein Exposé ist. Ich wusste nicht, soll ich jetzt eine Seite schreiben oder 100? Habe 3 Seiten geschrieben, so den Kiosk.
Den Mittelweg zwischen 1 und
100. Genau, den Kiosk und die Biene und den Murat aufgeschrieben und habe das da hingeschickt. Und dann rief sie am nächsten Tag an, geile Idee, das machen wir als Serie für ProSieben. So, dann gab es einen Termin bei ProSieben, die wollten jetzt endlich auch wie RTL. Die RTL hatte schon so ein paar Sitcoms, glaube ich, mit den Campern und so. Und Nicola. Und die wollten jetzt auch sowas. So, dann sind wir zu ProSieben gefahren und dann war das so ein Produzentenmeeting, wie man das sonst so in Komödien sieht über Hollywood. Es war so die Zeit, als alles so super schick war bei ProSieben, dein Unterföhring. Die hatten alle so Zugangskarten zu ihren Fluren. Da liefen irgendwelche Assistentinnen mit High Heels rum und kurzen Röcken, alle mit Flipboard in der Hand. Und der Produzent, ich komme eh nicht auf den Namen, aber er ist auch schon tot, saß da in so einem blauen Maßanzug mit weißem Schal. So ein bulliger Typ. Und dann wurde ihm die Idee vorgetragen. So, und jetzt, ich hatte mich mittlerweile auf die Idee auch voll eingelassen. Ich habe gedacht, so, das wird mein Ding hier. Das ist doch, das wird mein Leben hier. Ja, das läuft. Und dann sagte er, ja, Kiosk, 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 sagt mir nichts. So rauchend. Rauchend, sagt der Typ so mit weißem Kiosk, nee, sagt mir nichts. Dann der Türke, ja, Türke. Und dann sitzen da so 3 Sekretärinnen so am Tisch, so alle so auf High Class. Und er sagt, ja, die Türken, irgendwie auch genial, ne? Die ficken ja direkt in den Arsch, so beim ersten Mal. Was unser als zweites, drittes macht, das machen die als erstes. Und diese jungen Sekretärin wussten gar nicht, was sie hörten. Und der Typ sagt zu mir, naja, also Kiosk ist scheiße. Also wir brauchen eine Serie, wo so junge Jetpiloten, das klingt jetzt alles ausgedacht, ich weiß, aber ich schwöre, dass es so war. Wir wollen eine Serie, wo so junge, gut aussehende Jetpiloten, damit war ich schon mal raus, aus dem All wiederkommen und vollbusige Blondinen zu Hause auf die fahren. So, ich saß nachher wieder im Flieger und mein Traum war zerplatzt. Ja. Und Christiane Ruff sagte dann zu mir, ach, wir produzieren den Piloten jetzt selber. RTL sucht ja noch weiterhin so Sachen. Ja, da haben wir den Pilot auf Sony-Kosten produziert und ja. RTL hat es dann sofort genommen. So, und diese Geschichte ist doch unfassbar, wie ich zu einer Serie gekommen bin. Und da habe ich 7 Jahre gemacht. Und die Frage war zwar eben eine ganz andere, nur dann war es eben so, dass aus diesem ganzen Spaß so ein Ernst geworden war.
Ja.
Also ich konnte immer noch drüber lachen und habe auch viel Freude an dieser ganzen Nummer gehabt. Nur dann kriegte das so einen Hype. Dann gab es so einen Atze-Hype. Und da war der Entschluss, dass ich jetzt gegen alles vorgehe, was in der Öffentlichkeit über mich privat berichtet wird.
Ja.
Weil nämlich das langsam losging, dass vorm Haus so freitagsabends Party stattfand.
Ja, das habe ich auch so. Hast
dass
auch
irgendwelche
erzählt.
Klicken dahin zogen, irgendwelche Fans mit
wirklich?
Bierkisten und der Hund hat sich die Seele aus dem Leib gebellt und das ging so nicht weiter. Und dann.
An die anderen gehofft, dass du rauskommst und mit den feierst.
Ja, ja, klar. Bis heute denkt ja jeder, dass ich mit ihm einsaufen gehe. Aber das schaffe ich ja gesundheitlich gar nicht. Ne? Nein, und dann mein Management war schlau genug, dann da direkt einen Riegel vorzuschieben und das habe ich dann einfach beibehalten, weil es sehr komfortabel ist und bis heute sehr komfortabel ist. Ja.
Aber hast du jetzt das Gefühl, dass das so aufweicht, auch in den Interviews, die du gibst und so?
Ach so, dass es als ich bei Matze war, habe ich zum ersten Mal die Tür etwas weiter aufgemacht.
Okay, verstehe. Also und, ist noch gar nicht so lang.
Nee, ist noch gar nicht so lang her. Anderthalb Jahre, würde ich jetzt mal so sagen. Ah. Vielleicht sind zwei, aber ich glaube eher so anderthalb. Und ich habe ein unglaubliches Echo darauf gekriegt. Also auch sehr schön. Mhm. Jetzt nicht Leute, die jetzt sagen wollten, ey, endlich wissen wir, wie du privat bist, sondern das war mal interessant, dich so aus einem anderen Blickwinkel zu hören. Und da habe ich gedacht, naja, warum nicht? Warum soll ich damit so voll hinterm Berg halten? Weil anscheinend geht ja beides zusammen. Jetzt könnte man weitere anderthalb Jahre später, die wir sind, sagen, okay, Imagewechsel geglückt, aber es ist überhaupt kein Plan dahinter. Es ist einfach nur Bock dahinter.
Ja, es wäre ja auch als Imagewechsel irgendwie seltsam, weil wenn du live auftrittst, gibt es ja immer noch den Bühnenatze. Also es hat ja damit dann quasi nichts zu tun im Grunde genommen.
Absolut.
Du hast auch mal erzählt, dass du mal versucht hast, ich glaube so 2015, Peak Flüchtlingskrise, dass du da mal so ein paar Jokes ausprobiert hast, die so ein bisschen politischer waren und dann sogar das Publikum gefragt hast, war das für euch okay? Und die alle so, nö, wir wollen den typischen Atze haben.
Ja. Ja, ich habe dann gefragt, soll ich politischer werden, soll ich gesellschaftskritischer werden? Nö. Nee, abends habe ich immer gesagt, pass auf, Plan A ist, ich bleibe so, wie ich bin, Plan B, ich werde eben kritischer und alle, oh. Und da habe ich eine Tour gemacht, um dann, also ausgehend davon, um so rauszufinden, was wollen sie denn eigentlich so nach all den Jahren noch? Das waren ja dann auch schon über 20 Jahre und werde nie vergessen, habe ich die ersten 2 Jahre in Stuttgart gemacht, ganz ohne Programm. Und das nannte sich Hautnah, Atze Hautnah. Man hat ja immer so romantische Vorstellungen von Stand-Up-Comedy. Ja. Gehe auf die Bühne, habe ein paar Zeitungen unterm Arm und spreche über irgendwelche Themen. Komme auf die Bühne und sage noch so am Anfang, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann legt einfach los. Ich gehe heute Abend auf alles ein. Und jetzt war es in Stuttgart. Die sind da vielleicht auch etwas defensiver, was solche Sachen angeht. Und dann habe ich erstmal so ein paar Sachen erzählt, vermeintlich lustige Sachen. Und so ein Rentner in der ersten Reihe, ansonsten war da relativ junges Studentenpublikum, und so ein Rentner in der ersten Reihe, und den habe ich 20 Minuten überlegen sehen, was er mich mal fragen könnte. Und er fragt so aus heiterem Himmel, mittendrin, so in so einer Nummer, fragt er, was hältst du von Sarah Wagenknecht? Ja, dann habe ich den Plan irgendwann aufgegeben.
Hat sich aber lange Zeit gelassen.
Ja, ja, er wollte nichts falsch machen.
Um die perfekte Frage zu finden.
Ja, die war wirklich perfekt.
Wie ist es eigentlich, ich habe mal gelesen, dass du, ich weiß nicht, ob du das noch machst, aber öfters mal so, bevor du ein neues Programm machst, dass du sozusagen, wenn du es geschrieben hast, erstmal so eine kleine Clubtour machst, um das so auszuprobieren.
Ja, jedes Mal noch.
Damit das noch so einschleift sozusagen.
Und halte ich immer noch für das beste Mittel, um ein gutes Programm, was auch wirklich groovt, auf die Beine zu stellen. Ich sehe eigentlich bei allen, die es nicht machen, dass da siehst du ein unfertiges Programm.
Ja.
Kennst ja selber, wenn dich lang genug mit einem Thema auseinandersetzt, dann zwangsläufig wirst du ja zumindest in gewisser Weise zum Fachmann.
Ja.
Und das siehst und hörst du dann auch. Und wenn ich von der großen Tour so 28, 30 kleine Jobs mache, das zahlt sich dann nachher so aus und du hast so einen Rhythmus drin und so eine gute Dramaturgie, hast die Nummern vorher schon so verschoben, dass es einen Sinn ergibt. Also das würde ich immer so weitermachen. Sehr amerikanische Arbeitsweise, ja. Aber die Amerikaner sind da, glaube ich, auch etwas fleißiger.
Ich glaube, die sind auch tatsächlich die, die das ja erfunden haben. Ja. Also da kann man sich dann auch ruhig auf deren Arbeitsweise berufen, glaube ich.
Ja, hier gab es ja auch schon große Namen, ne? Aber
ja, aber so diese Stand-up-Comedy ist ja wirklich ein sehr amerikanischer.
Ja, aber wenn wir das typisch Deutsche nehmen mit Heinz Erhardt, ja, oder sagen wir mal auch Karl Valentin, um mal noch weiter, ja, zurückzugehen, ja, das waren ja alles Leute, die dann auf der Bühne sehr locker rüberkamen, aber die sehr ausgefeilte Sachen eben gemacht haben.
Ja.
Ja.
Ja. Du hast doch mal irgendwie gesagt, dass quasi am Ende der Tour sitzt das Programm dann perfekt. Also so, ja, wie es sein müsste, ist ja ein relativ doofer Zeitpunkt.
Ja, absolut. Doofer Zeitpunkt für, das ist gemein, perfekt, ist das.
Hast du denn, wenn du diese Clubtouren machst, hast du da, das würde mich mal interessieren, auch manchmal mit so, also im amerikanischen Stand-up nennt man das Heckler, sozusagen so Leute im Publikum zu tun, die was reinrufen, weil sie dich irgendwie aus dem Konzept bringen wollen oder so?
Also sie rufen schon was rein, aber ja, jetzt nicht aus Boshaftigkeit.
Immer erst wohlwollend.
Ja, ja. Ich glaube, wenn du bekannt bist, dann hast du da auch wirklich hast du da nur Fans sitzen,
ja, ja,
weil die sich als erstes die Karten besorgen, ja, und die wollen halt auch wirklich einen schönen Abend haben.
Okay.
Und es kommt ja auch immer darauf an, wie du die Leute empfängst. Wenn du denen auch wirklich erklärst, was du an dem Abend vorhast und dass du nichtsdestotrotz eben denen auch einen schönen Abend bereiten willst, dann haben ja plötzlich auch alle Interesse daran mitzuwirken. Dann, ja, merkt man auch, dass so eine Gemeinschaft entsteht. Aber wenn einer was reinruft, dafür ist man auch lange genug dabei, um den im Zweifel so abzuduschen, dass er nie wieder einen Saal betritt.
Und hast du, wenn du dann so dein Programm ausprobierst oder so, also du sitzt ja dann irgendwie und schreibst das, schreibst du auch mit Leuten zusammen, schreibst Teile alleine und dann gehst du endlich auf die Bühne, dann ist es soweit und du probierst das aus, wie du selber sagst, sitzt noch nicht alles, muss man noch so ein bisschen umstellen oder so, aber dann gibt es auch bestimmt auch immer wieder Gags dabei, die überhaupt nicht funktionieren.
Absolut.
Wo du dann so verhungerst auf der Bühne.
Ja, total. Aber das muss man ja in Kauf nehmen und dann lieber natürlich im kleinen Saal als im großen.
Ja,
aber es gibt auch Gigs, die funktionieren bis zum Ende der Tournee nicht und die lässt du aus reinem Bock drin, weil du die selber gut findest.
Ja, sehr gut.
Also ich habe mal ein Programm gehabt, das hieß richtig Fremdgehen.
Ja.
Und klar, Comedy-Publikum, da sind immer viele Pärchen. Da kann man halt so schön hingehen, so es ist unterhaltsam, Pausensektchen und es ist nicht kontrovers, sagen wir es mal so.
Ja.
Zumindest nicht in der Mainstream-Comedy. So, und dann habe ich bei Richtig Fremdgehen, habe ich dann so gesagt, so, wir schauen jetzt alle mal unseren Partner an, ganz am Anfang des Programms,
ja,
und sagen zu uns selbst, mehr war nicht drin. So, und da hat während des Programms nie einer drüber gelacht.
Also super Gag.
Ja, heute erzähle ich das nach, so wie, ja, ich es dir gerade erzählt habe, ja, im aktuellen Programm erzähle ich das nach, da lachen alle.
Naja. Ja, aber in der Situation,
ja, war nicht. Ja. Und jetzt denke ich natürlich, vielleicht hätte ich den damals einfach anders verkaufen müssen.
Ja.
So, dass wenigstens das Pärchen, was sich anschaut, sagt, an uns geht's ja nicht so.
Ich finde das interessant, weil, also ich habe jetzt auch in verschiedenen Interviews auch mehrere Gags von dir gelesen und ich finde das ja immer sehr lustig. Ich finde in deinen Programmen auch immer Nummern, die ich extrem lustig finde. Aber ich habe dann, du hast dann mal ein Interview gegeben für das Fan-Magazin oder so von RB Leipzig, weil die gegen Dortmund gespielt haben.
Ach so, ja, ja.
So. Und dieses Interview hat dann so einen Anreiß, dann steht so, ja, und er spricht über seine Liebe zu Dortmund, was er über Leipzig denkt und am Ende hat er sogar noch einen Witz parat. So. Und dann geht's da habe ich dieses ganze Interview gelesen, dann ganz am Ende fragt der Interview dich, hast du vielleicht noch einen Witz für uns? Und dann sagst du, ja, und pass auf, ich lese ihn dir jetzt vor,
oh,
weil
Gott,
ich hätte gerne eine Erklärung,
okay,
wo der,
ja,
herkam. Da war nämlich der Witz, warum möchten Männer, dass ihre Frauen Lederklamotten tragen? Sie riechen dann so schön nach Leder. Funktioniert der einfach nur geschrieben nicht? Oder hab ich
Nein, sie riechen, eigentlich heißt er, sie riechen so schön nach Fußball.
Ja eben, wieso haben die denn,
ja,
dann nochmal Leder?
Aber sie waren nicht in der Lage, den Witz richtig aufzuschreiben. Und das fand ich natürlich noch witziger,
ja,
dass ihn... Stimmt, das habe ich hinterher auch gesehen. Das fand ich noch witziger, als dass sie ihn richtig geschrieben haben. Aber da siehst du mal, Fußball und Comedy geht einfach nicht zusammen.
Ja, es geht sehr schwer zusammen. Ne? Das ist eigentlich krass.
Ja, man denkt ja immer, es gab ganz oft Anfragen, kannst du nicht vorm Spiel nochmal,
ja,
hier eine Viertelstunde und,
ja,
sowas geht nie gut aus.
Ja.
Ich habe mit Kloppo habe ich mal eine tolle Pressekonferenz gehabt, wo wir so eine Stunde uns die Dinger um die Ohren gehauen haben. Das war gut. Da waren dann aber eben ja auch Comedy-Fans im Publikum.
Ja.
Aber das ist ja auch wieder der Beweis. Und jetzt stelle ich mir aber vor, der Fußballfan in Leipzig hat das Heftchen in der Hand. Also, und ich habe ja schon gesagt, dass sie das Spiel verlieren werden, glaube ich, ja, in dem Interview. Ja. Und liest dann diesen Gag und denkt sich vielleicht, ah, schade, dass ich so dumm bin. Ja, ich kann es auch nicht ändern. Nee.
Das stimmt.
Ja, aber die kann man eigentlich gar nicht so hinschreiben, ne?
Ja, eben, das wundert mich auch total. Ja. Also, aber mir war schon klar, dass das irgendwie Lost in Translation sein muss, weil das ist ja gar kein Gag, so wie es da steht.
Wunderbar.
Also, das wäre ja auch,
ist auch schon wieder eine gute Geschichte zum Nacherzählen.
Ja, sehr gut. Also, dass man wirklich eine Pointe so verhaut als Autor eines Interviews, ist wirklich schon der
Aber Kleine. Auf der anderen Seite, ich will jetzt niemanden verärgern, aber wer schreibt für so ein Stadionmagazin?
Ja, okay. Ne? Und dann auch für Leipzig.
Ja, das ist ja wahrscheinlich nicht eine Edelfeder, ne?
Wer weiß. Ja. Aber was ich auch interessant finde, weil du gerade irgendwie gesagt hast, dass man so verdummt. Du hast mal gesagt, eine deiner größten Ängste wäre es zu verdummen.
Ja, wobei Leon Winscheid immer sagt, dazu müsste ja erstmal was da sein. Ja. Und,
in eurem Podcast, Betreutes Fühlen.
Genau. Aber ich das bisschen, was ich noch habe, möchte ich nicht auch noch verlieren.
Aber das finde ich so interessant, weil das ist auch so eine mega Urangst von mir.
Ja.
Weil ich, als ich zu Viva gekommen bin, da war ich, mit 17 habe ich bei Viva angefangen. Bin dann am Anfang noch, weil die Leute von Viva das meinen Eltern versprechen mussten, da hatte ich einen Fahrservice von der Schule zum Sender.
Wie alt warst du da?
17. Und dann hatte ich war in der 11. Klasse und dann hat mich immer so ein Taxiunternehmen, weil die Schule war in Bonn,
ja,
von Bonn nach Köln gebracht nach der Schule, damit ich dann in Köln aufnehmen kann. So. Und also um es kurz zu machen, natürlich war ich verloren für die Schule. Ja. Natürlich hat mich das überhaupt nicht mehr interessiert. Und ich bin jeden Morgen bei uns zu Hause aus dem Haus, tschüss, und bin dann nach Bonn gefahren und habe auf der Fahrt nach Bonn schon das Taxiunternehmen angerufen und gesagt, ja, Schule fällt dort aus, könnt mich abholen. Hab das einfach jeden Tag gemacht und bin dann immer von Bonn im Taxi nach Köln.
Ja, du hattest ja einen Job, du brauchst ja keine Ausbildung mehr.
Genau.
Ne?
Und dadurch hat dann irgendwann, bin ich dann wieder zur Schule gegangen, nach ein paar Monaten oder so, und habe gesagt, was willst du denn hier? Ich so, ja, ich wollte jetzt hier mal kurz ein bisschen Unterricht machen und so. Und die so, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Und ich so, okay, cool, tschüss. Und dann war das für mich erstmal durch. Aber ich glaube, ungefähr schon eine Woche danach, ich habe dann in Köln mit meinem Bruder zusammen gewohnt, schon ungefähr eine Woche danach ging das bei mir los, dass ich mega Angst hatte, dumm zu sein. Weil ich die Schule nicht abgeschlossen habe. Dass ich Angst hatte, immer, weil ich auch quasi immer nur mit Älteren zu tun hatte, da irgendwie einfach intellektuell im totalen Hintertreffen zu sein. So,
ja,
und einfach nie mit irgendwem mithalten oder irgendwas zu verstehen, was mir Leute erzählen oder so. Und habe dann deswegen quasi angefangen, einfach alles zu lesen und so viel wie möglich zu lesen,
ja,
aus Angst oder um dem entgegenzuwirken, dumm zu sein.
Ja, bei mir war der Antrieb wahrscheinlich etwas anders, aber so die Grundrichtung stimmt bei mir auch, dass ich also ich stand mit der Schule immer auf Kriegsfuß und habe da einfach aus Prinzip nicht aufgepasst, weil ich den Lehrern auch nicht geglaubt habe. Und bin wirklich nach der Schule angefangen, mir alles reinzuziehen.
Na.
Und dann wurde ich wirklich auf allen Gebieten auch besser.
So Universalgelehrter.
Ja, und dann man so liest jede Zeitung, auch die Artikel, die so links und rechts noch daneben sind, viele Bücher gelesen, eben viele Filme geschaut. Also der Antrieb war ein ähnlicher und der ist auch so geblieben.
Ja.
Nach wie vor denke ich mir, bloß nicht verdummen.
Ja. Und glaubst du, dass man, um Comedy oder erfolgreich Comedy machen zu können oder so, auch ein bisschen schlauer sein sollte? Also ich meine, so eine Figur wie Atze, ne? Die könntest du ja quasi nicht, die könnte ja nicht funktionieren oder du könntest die nicht so gut schreiben, wenn du auf der einen Seite die total magst, aber auf der anderen Seite auch so eine ironische Distanz zu der aufbauen kannst. Zu sich selber aufbauen lassen kannst.
Das glaube ich auch, ja. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ich schreibe ja auch nicht alleine, hauptsächlich mit Till Hoheneder zusammen.
Ja.
Und ich schreibe gar nicht mehr alleine. So, einfach, aber so aus Bockgründen, weil es einfach mehr Spaß macht, so zwei zu schreiben.
Ja.
Ja, stimmt schon. So eine Figur muss ja auch im Augenzwinkern sein und wenn man dieses Augenzwinkern nicht irgendwie erkennt, dann kann es, glaube ich, langfristig auch nicht erfolgreich sein, sondern vielleicht so ein, zwei Seasons. Aber es gibt mittlerweile schon Komiker, wo ich sagen würde, Ja, also früher hat man gesagt, mach die Ausbildung zu Ende. Und trotzdem, es geht heutzutage. Ich weiß, dem einen oder anderen, ich muss das jetzt so formulieren, dass ich auch keinen verrate, weil man will ja auch niemanden in die Pfanne hauen. Ich weiß aber unter anderem, dass Markus Wolter, dass einigen Fernsehmachern so langsam der Kragen platzt und diese Scheiße nicht mehr hören können. Hey, wo seid ihr? Und ist die Stimmung gut? Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass da so eine kleine Gegenbewegung gibt. Hoffen wir mal, dass funktioniert. Aber es ist ja das Ende der Fahnenstange erreicht, wenn du... es gibt ja Formate, Love Island und wie sie alle heißen, du kennst sie sicher besser als ich, weil du noch größerer Trash-Fan bist als ich.
Aber selbst mein Trash-Herz ist langsam ein bisschen überstrapaziert.
Und hast du nicht das Gefühl, es geht ja langsam nicht. Was willst du machen? Jetzt können sich ja nur noch gegenseitig erschlagen vor laufender
Absolut.
Kamera.
Absolut. Es wird ja mittlerweile versuchen, die ja auch so, also die Formate werden ja immer steiler sozusagen auch in ihrer Anmutung und auch in der Art, wie sie versuchen, den Konflikt, weil nur Konflikt für die Leute noch interessant ist, herzustellen. Und die Figuren, die da dann am Ende irgendwie auf uns herniederrieseln und davon übrig bleiben oder so,
das,
und die man ja dann auch alle auf Instagram dann noch weiter verfolgen kann, das wird immer unangenehmer. Also
genau, auf der einen Seite wird es immer unangenehmer, weil heftiger und die Auseinandersetzungen werden immer aggressiver und die Konflikte. Auf der anderen Seite hast du nur noch Shows, selbst mit hochintelligenten, unterhaltsamen Menschen, wo es nur noch Games gibt. Wir haben gestern noch so eine Vorschau gesehen für Teddy. Teddy ist ein begnadeter Komiker. Und der macht aber jetzt demnächst eine Show, offensichtlich, ich habe nur den Trailer gesehen, wo er gegen irgendwelche anderen Teilnehmer spielt. So, oder nimm Joko und Klaas. Zwei super Unterhalter, zwei sehr intelligente, gebildete Typen sitzen da und entweder spielen sie selber gegen jemanden oder lassen Leute auf der ganzen Welt für sie spielen. Wo ich mich frage, warum? Und liegt vielleicht jetzt auch an meinem Lebensalter, dass ich mich immer öfter mal frage, warum? Und ich kann nur hoffen, vielleicht ist das auch schon Altmännergelaber, dass es da so eine Gegenbewegung gibt. Also ich will jetzt nicht das literarische Quartett machen, aber es gibt doch sicher auch Formate oder müsste immer wieder Formate geben, wo man sich von mir aus auch sehr lustig, von mir aus auch klamaukig mit aktuellen Themen auseinandersetzt. Aber okay. Was weiß ich schon.
Es ist seltsam, ne? Ich hab mich hier mit Tarik Tesfu über Fernsehen unterhalten. Diese, einerseits wir jetzt als Außenstehende, die keine Fernsehsender betreiben, ne? Oder keine Produktionsfirma für Fernsehsender, denken so, was macht ihr denn da? Wieso seid denn alle so mutlos? Also wenn wir uns an das frühe RTL, ich will jetzt nicht RTL als der Weisheit letzter Schluss propagieren, aber wenn man sich die Anfänge des RTL-Programms anguckt, ne, Hugo Egon Balder, Heller von Sinnen, meinetwegen auch Wie bitte mit Gerd Müller-Gerwes und so. Also es gab eine breite Range, Dall ist jetzt gerade wegen Karl Dall, habe ich wieder ein paar Folgen geguckt und so. Auch nicht die beste Sendung aller Zeiten gewesen, aber trotzdem so, dass da war was los im Programm. Ne? Und die haben dann irgendwann gedacht, so ja, das wird also quasi am Anfang die Aufmerksamkeit generiert durch Lautstärke und dann immer gesagt, jetzt lass uns so glatt wie möglich werden, damit niemand mehr bewusst merkt, dass er uns überhaupt eingeschaltet hat, so in etwa. Und damit die Leute den Sender anlassen, so. Da gibt es ja so diese Audience Flow.
Aber sie wollen ja eben auch Verlässlichkeit und wenn diese Spieleshows oder sagen wir mal im weitesten Sinne Gesangsshows, wenn du kannst dir doch nicht vorstellen, wenn du jetzt, wenn es das Format noch nicht gäbe, Supertalent oder wie heißt denn das andere noch?
Deutschland so ein Superstar.
Ja, wenn du das jetzt sehen würdest und das gäbe es vorher nicht, würdest du doch nicht sagen, das wird ein Erfolg. Du willst doch sagen, wer soll das denn gucken?
Das ist halt gelernt, so ein gelerntes Format.
Ja, genau. Und dann dann sehen die anderen Sender das, die machen dann ähnliche Formate. Ja. Jetzt ist The Masked Singer. Das habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Und auch da, okay, wie gesagt, vielleicht bin ich ja einfach auch abgekoppelt. Ich weiß nicht, warum da jetzt Prominente drin stecken die ganze Zeit, weil man nimmt Sänger und Tänzer und die bleiben dann die ganze Zeit. Man könnte doch an dem Tag, wo die Maske abgenommen wird, wird es doch reichen, die letzten 10 Minuten den Prominenten da reinzustecken. Und das kriege ich nicht zusammen. Warum muss denn der jetzt da die ganze Zeit? Ich verstehe es nicht.
Keine Ahnung. Da bist du ja auch schon ein paar Mal in Kostüm vermutet worden von dieser Jury.
Ja, Frechheit, absolut. Jeder, der mich kennt, weiß, ich würde lieber zum Tiefbau gehen.
Wenn das erste Mal, wenn deine Figur Schlagzeug spielt, dann kann man ja vermuten, dass du das bist.
Ja, hoffentlich macht es mal eine. Aber nein, so würde ich nicht machen, wirklich. Ich finde Tiefbau tatsächlich einen ehrenwerten Beruf und man ist an der frischen Luft.
Absolut, das stimmt. Ja. Spielst du eigentlich noch Schlagzeug so für dich?
Ab und zu kommt es mal vor.
Ja. Jetzt, in Eppendorf wahrscheinlich schwieriger, da sieht man das
nicht
so gern.
Ich habe gar kein Schlagzeug mehr, ja. Aber so letztes Jahr Eröffnungsshow für den Comedy-Preis habe ich nochmal gespielt. Aber so die technischen Fähigkeiten, die tendieren auch langsam wie beim Handstand gen Null.
Ich finde das ja immer, es gibt ja so, hier in Berlin gibt es so Bandproberäume zur einfachen Miete sozusagen. Also ja. Da zahlt man einfach 20 Euro die Stunde und da steht eine Backline drin und ein Schlagzeug immer. Und die miete ich mir manchmal einfach aus Spaß und dann nehme ich mir irgendwie ein iPod oder das Handy mit und höre ein paar Lieblingslieder und Trommel dazu, dann eine Stunde. So als Workout und dann gehe ich wieder nach Hause.
Ja, aber dir macht es ja noch Spaß, ne? Ich habe wahrscheinlich zu lange professionell gespielt.
Ja, dann macht es keinen
Spaß mehr. Kurt Chris, einer meiner großen Idole und wahrscheinlich irgendwann mal für eine Zeit bester Drummer der Welt und wurde überall hin eingeflogen, unter anderem ins Studio von Ike und Tina Turner, um da das neue Album einzutrommeln. Der hat auch frühzeitig gemerkt, so als Musiker kann ich noch so gut sein, ich werde nie so viel Geld verdienen, als wenn ich produziere und einen eigenen Verlag habe. Und der hat ja irgendwann für Sat.1 und Pro7 die ganzen Filmmusiken und Trailer und so gemacht. Und der wohnt schon lange in Grünwald, München-Grünwald. Ja. München-Grünwald, besserer Stadtteil, da wohnen natürlich die ganzen Anwälte und Ärzte. Viele von denen spielen nebenbei noch ein Instrument und haben da in seiner Straße, haben so ein paar Anwälte und Ärzte so ein Freizeitprojekt gegründet. Ja. Und so einer spielt Saxophon, einer Gitarre, einer. Und haben ihn gefragt, ob er da Schlagzeug spielt. Und er macht das auch. Das heißt, du hast da so eine Freizeitband irgendwo. Und einer der besten Drummer der Welt sitzt da und hat Spaß, da mitzuspielen. Das finde ich total lässig.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich Freude an Musik.
Ja.
Das ist ja, Kurt Kress hat auch bei Passport gespielt, ne?
Genau.
Aber nicht die ganzen, nur kurz irgendwie.
Nee, der hat lange bei Passport gespielt. Sein Vorgänger war ja Udo Lindenberg bei Passport. Dann hat er bestimmt 5 Jahre, 6 Jahre da gespielt. Ja.
Ich hab eine Passportplatte, da ist er dann nicht mehr als Drummer. Da war es dann Werner, irgendwas mit W, keine Ahnung.
Aber er war lange dabei, ja.
Doch. Und du bist auch ein großer Weather Report-Fan, ne?
Oh ja.
Joe Zawinul.
Ja.
Wusstest du, dass Joe Zawinul ein Ex-Geliebter sozusagen war von der Nitribit?
Nee, Detail kann ich noch nicht.
Die Nitribit hatte was mit dem und er ist aber dann weg, weil er hat dann internationale Karriere gemacht mit Bands und so.
Er hat ja früher auch überall gespielt, auch in großen Big Bands.
Genau.
Und mit Duke Ellington gespielt. Ja.
Genau.
Ja.
Und deswegen ist er dann weg aus Frankfurt und das hat ihr Herz gebrochen und ihr Hund hieß deswegen Joe.
Ah, okay. Ja. Ich habe ihn noch gesehen während der Leverkusener Jazztage und er hat ja immer mal wieder neue Bands. Die letzten Jahre fast immer Afrikaner.
Ja.
Weil die noch so in der Lage waren, seine verdrehten, genialen Kompositionen überhaupt zu spielen.
Ja.
Und ich weiß, der hatte eine Rhythmusgruppe, das waren zwei Angolaner, kriege die Namen natürlich jetzt nicht mehr zusammen, Bass und Schlagzeug. Und die spielten so lässig, die spielten so komplizierte Sachen so lässig, dass du bist fast verrückt geworden. Und T.M. Stevens, selber ein Großer auf dem Bass, stand vor der Bühne und ist komplett ausgerastet vor Freude.
Ja.
Das war so ein Moment, den werde ich nie vergessen, wie so ein großer Bassist ausrastet, weil da auf der Bühne welche stehen, die noch so viel besser sind.
Ja, das ist tatsächlich totales Aufgehen in der Musik.
Ja.
Also Fusion ist auch, das ist so ein bisschen dein Ding, ne?
Total, ja. Früher sagte man Jazzrock, heute Fusion.
Ja,
eben Weather Report, Soft Machine. Das war so meine Zeit.
Ja, gute Musik. Sag mal, was ich auch interessant finde, wir sind ja auch auf Facebook befreundet und so. Ich habe das Gefühl, du bist immer woanders. Du bist wirklich so, du bist der von den Menschen, die ich kenne, der am meisten reist. Der meistreisende Mensch. das ist schon. Aber ich finde es immer, was ich immer so interessant daran finde, ist, dass du das mit so einer, wo wir gerade beim lässigen Bass spielen sind, immer mit so einer Lässigkeit irgendwie machst. Also es ist jetzt auch nie so, gucken, wo ich jetzt wieder bin oder so, sondern, ich bin übrigens gerade hier. Das wollte ich dich wirklich auch schon immer mal fragen. Reisen ist schon für dich so ein Lebenskonzept. Also jetzt nicht, und ich will es gar nicht so hochjazzen oder so, ich gehe ein, wenn ich nicht die Welt sehe oder so, aber das ist schon so ein bisschen, wo du dir gesagt hast, das ist die Freiheit, die ich mir erarbeitet habe, weil ich genau so immer leben wollte.
Genau, das ist richtig. Darum geht es mir auch. Also ja. Wenn jemand sagt, was ist sein künstlerisches Ziel, dann zu reisen. Ja. Aber erstmal die reine Neugierde. Aber ich hänge da auch viel ab vor Ort. Also ich finde das schön, so in neuen Umgebungen abzuhängen. Jetzt hatte ich ja mit Bettina Landgraffe, oder beziehungsweise Bettina Landgraffe hat ja dieses tolle Projekt da in Ghana. Deswegen war ich öfter mal in Ghana. Ja. Und wenn man da mit den Leuten abhängt, dann ist das dann wird es automatisch lässig.
Ja.
So, und wie du schon richtig sagtest, ich mache jetzt keine bewussten Bildungsreisen, obwohl du natürlich immer was mitnimmst. Und gerade wenn du mit den Leuten abhängst und nicht da in die Touristenfallen tappst, nimmst du ja am meisten mit.
Ja.
Und in Ghana war es so, also ich will mir jetzt, ich sage das so oft, ich will mich nicht besser machen, als ich bin. Ich muss mal langsam eine andere Formulierung finden.
Aber hier hast du es noch nicht gesagt, das ist okay.
Nein, ich bin ja da so reingeschlittert. Also nach Ghana kam ich, ich habe bei Wer wird Millionär eine 500.000 gewonnen, dann habe ich versucht, das Geld so einzubringen, dass nichts verloren geht. Mhm. UNICEF und Rotes Kreuz, die brauchen schon mal 50% für die Verwaltung, das war also keine Option. Bettina Landgrafe kennengelernt über einen anderen Kontakt, die war schon lange in Ghana vor Ort, sie sagte, hier kommt jeder Cent an. Und ich wollte, seitdem ich Kind war, immer nach Ghana, mein Vater hatte mir mal ein Buch geschenkt, als ich Kind war, wo kommt der Kakao her?
Naja.
So, und also der Kakao kam aus Ghana, also wollte ich immer dahin und dann war es soweit, hatte ich eine gute Gelegenheit, dann hat sie gesagt, komm doch mal etwas eher, bevor jetzt RTL und so auch da sind, um zu filmen. Und dann bin ich fast 2 Wochen eher dahin gefahren. Und dann haben wir so historische Stätten da auch besucht. Unter anderem waren wir in Elmina und Cape Coast. Cape Coast war der erste Ort überhaupt in Afrika, wo afrikanische Sklaven verladen wurden für die große Reise über den Atlantik. Mhm. So, guck mal, kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich von erzähle. Also wie wir, wenn man den Vergleich überhaupt zulassen darf, so die KZs hier als Gedenkstätten pflegen die eben das. Hm. Und da gibt's vor 350 Jahren ging das da los und 60 Millionen Sklaven sind allein über dieses Fort verladen worden. Krass. Und da gibt es so Kerker, wo du wahrscheinlich mit 10 Leuten schon Platzangst kriegen würdest, da haben sich teilweise 100 Leute eingefercht. Und es gibt eine Tür, durch diese Tür sind die alle gegangen. Millionen von Sklaven sind durch diese Tür gegangen. Und über dieser Tür ist so ein Balken. In diesem Balken ist eingeritzt, Door of No Return.
Ach, krass.
Oh Gott, dann stehst du da und hast Tränen in den Augen. Mhm. Und dann kamen so ein paar ghanaische Studenten, weil Cape Coast ist auch eine große Uni. Mhm. Und meinten, und wie fühlst du dich jetzt? So, also das ist jetzt alles nur ein Beispiel, wie die dann so drauf sind. Und dann habe ich gesagt, was soll ich sagen? Ich hatte natürlich Tränen in den Augen, war am Heulen und habe gesagt, scheiße, ey, das tut mir alles so leid. Und dann sagen sie aber so, ach, du warst es doch nicht, komm mal mit. Dann waren wir mit so einer Truppe, 20 Studenten und ich, sind dann da in den Atlantik gesprungen und haben da den Nachmittag beim Baden verbracht. Und dann, klar kann ich jetzt von diesem Vorher erzählen, aber das, was dann im weiteren Verlauf des Nachmittags passiert ist, ist fast noch erweiternder, als dass man da so eine Gedenkstätte besucht. Ja.
Also das klassische Reisen bildet.
Ja, sozusagen. So, anderes Beispiel, ganz kurz noch, ich weiß ja, vor 2 Jahren war ich auf Bali, weil alle sagen, du musst nach Bali. Ich jetzt nicht mehr übrigens. So ein Chaos, und so eine Hitze und so eine Verschmutzung. Ich weiß gar nicht, wo die Eat, Pray, Love gedreht haben, weil da kann es nicht gewesen sein. Weil du wirst nirgendwo eine Stelle finden, wo keine Mülltüten liegen und wo keine Menschen sind. Naja, auf Bali, dann eben auch da am Strand gelegen, abends, und dann wird da gezeigt Asia's Next Topmodel.
Ja.
So, und dann mit Balinesen abzuhängen und da Asia's Next Topmodel zu schauen, das ist ja eben auch erweiternd. Und die Malaien gewinnen immer.
Ah ja.
Übrigens.
Und aber das, also ich habe zum Beispiel Maria und ich, wir haben überlegt, wir haben immer überlegt, ins Ausland zu ziehen, weil Deutschland irgendwie auch so ein Land ist. Also ich habe jetzt, glaube ich, in allen Städten in Deutschland einmal gewohnt, wo man gewesen sein muss.
In allen relevanten.
Genau, in allen relevanten
München,
Städten.
Genau,
Hamburg. München habe ich studiert, Hamburg habe ich gewohnt, aus Köln komme ich.
Was ist mit Bitterfeld?
Ja, da war ich noch nicht. Das spare ich mir ein bisschen auf.
Okay, gut, das Beste zum Schluss. Soll
sehr gute Altersheime geben.
Aber meinst du nicht, es ist immer die persönliche Begegnung?
Also, ja, bestimmt. Ich glaube ja.
Ne, ich habe jetzt bewusst Bitterfeld gesagt, wenn du ein Wochenende in Bitterfeld bist und lernst drei nette Leute kennen, dann sagst du doch, ach, das ist gar nicht so schlecht da, oder?
Na, ja, wobei.
Ja, okay, ein Extrembeispiel, ne? Aber.
Also klar, macht es immer die Leute aus, aber ich glaube einfach, dass im Ausland zu leben einen nochmal ganz anders fordert.
Ja, wo wer würdest du da vorzugsweise?
Das ist das Ding, wir haben jetzt die ganze Zeit überlegt. Es gab immer so zwei Hauptfavoriten. Das war, also ganz am Anfang haben wir gedacht nach Italien, weil die Mutter meiner Tochter ist halb Italienerin. Meine Eltern waren immer super viel in Italien. Zum Teil, als ich noch zu jung war, musste ich auch immer mit und so. Also ich habe eine Verbindung irgendwie zu diesem Land. Und mein Vater spricht auch fließend Italienisch und so. Ah, okay. Und da, und ich verstehe es ziemlich gut. Ich spreche es einigermaßen so, aber die verstehen mich alle, wenn ich will. So.
Ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
Genau, ja, genau. Ja. Und dann hatte ich aber irgendwann so diesen Spleen entwickelt, zu sagen, dieses Land, also Italien fühlt sich für mich so normal an und so, ich fühle mich da auch immer sofort wohl und habe da irgendwie keine Berührungsängste, dass mich das gar nicht mehr fordert, da zu leben oder die Vorstellung, da zu leben. Und dann habe ich Frankophilie entwickelt. Da habe ich gedacht, ich müsste nach Frankreich ziehen.
Kann ich sehr gut verstehen.
Weil ich kann so ein bisschen Französisch, also ich würde wahrscheinlich auch irgendwie durchkommen, so in Paris komme ich immer durch. Und dann habe ich so überlegt, so Côte d'Azur, vielleicht gibt es da irgendwie Orte, die nicht so teuer sind und dann ist man aber schon gleich in einer schönen Gegend und dann hat es auch wärmer. Ich will vor allem in die Wärme eigentlich.
Ja.
So, und dann so mit Maria überlegt, dann hatten wir uns überlegt, ob wir mal Menton genauer auschecken sollen. Das ist ja quasi, da haben wir ja Best of Both Worlds, weil es direkt an der italienischen Grenze ist und
genau,
so.
Genau, da bin ich auch schon mal schön versackt, ja.
Und dann irgendwie schien aber diese Frankreich-Idee auch so unausgereift und dann ewig hin und her überlegt. Und dann waren wir jetzt letztes Jahr in Savannah in Georgia, was einer der schönsten Orte ist, in dem ich jemals gewesen bin. Also unglaublich schöne Stadt. Und dann hatten wir jetzt den Plan, weil es ja heutzutage so egal ist, vor allem wenn man so digital arbeitet wie wir, einfach überall so 3-4 Monate zu wohnen. Und dann so Airbnb-mäßig oder so geht ja irgendwie relativ easy, eine Wohnung für monateweise zu mieten und dann weiterzuziehen. Oder in irgendeiner Stadt dann zu denken, okay, hier probieren wir es jetzt einfach mal länger.
Ja, das halte ich für so mit den größten Luxus, dass du einfach losziehst und guckst. Wenn es dir gefällt, bleibst du da. Wenn nicht, ziehst du weiter. Ja, halte ich für eine gute Idee.
Ja.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
Das kommt dem aber ja so ein bisschen irgendwie, weil du ja auch immer so lange an den Orten bleibst, wo du hinfährst.
Ach, es geht. Es scheint nur so.
Ja. Ich bin am ersten Tag viele Fotos und dann streuen über Monate.
Ja, man kann das ja auch machen, ohne überhaupt wegzufahren, ne? Wie wir ja gesehen haben. Aber man muss sich ja gar nicht so festlegen. Aber ich fahre auch, ich fahre gar nicht so lange an einem Ort. Mich zieht schnell weiter.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du Stefan Raab privat kennst.
Nee.
Der hat sich ja deshalb einen Segler gekauft, weil er quasi nach einem Tag ihn schon weiterzieht.
Ja.
Und also ganz so extrem ist bei mir nicht, aber also ich hätte schon Lust, in so einen Sehnsuchtsort zu finden, wo man denkt, das geht euch ja wahrscheinlich auch so, ja, dass ihr irgendwo dann den Hut hinlegt und sagt, oh, hier ist es jetzt.
Na.
Hier fühle ich mich jetzt so wohl. Aber ich bin so ein richtiger Umgebungsopportunist. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Wenn ich irgendwo bin, ist es da am schönsten.
Ja, das stimmt. Okay, ja. Und das bin ich auch.
Ja.
Ich bin auch immer, wenn ich irgendwo, auch wenn ich im Urlaub nur einen Tag in der Stadt bin, überlege ich mir sofort, wie es da wäre, da zu wohnen.
Also, ja,
guck mal, wo ich einkaufen würde und so. Ja. So solche Sachen checke ich direkt aus.
Ja, so geht es mir auch. Nur Hamburg gefällt mir tatsächlich am besten.
Aber in Deutschland?
In Deutschland, ja.
Was ist so international, wo was ist so ein Ort, wo du sagst, das ist so eine unentdeckte Perle?
Ey, du, so ein Spezialist bin ich gar nicht. Ich bin schon da, wo alle waren.
Ja.
Ne, aber bis vor 3 Jahren hätte ich noch gesagt, Seoul ist so eine Stadt, wo ich gut leben könnte.
Ja.
Weil eins meiner Patenkinder da studiert hat, dann war ich eben 2 Wochen da und fand es sensationell.
Ja. Asien habe ich auch noch gar nicht bereist, da will ich auch alles noch sehen, also auch so Japan, Vietnam.
Vor allen Dingen, wir stellen uns unter Südkorea was ganz anderes vor, als es ist. ein wunderschönes Land,
ja.
Die sind total bergwanderverrückt,
ja.
Ist ja auch sehr gebirgig, das Land, zumindest hügelig. Dann ist Seoul eine absolut faszinierende Stadt, sehr freundlich. Sehr offen, man kann da gut unterwegs sein. Dann ist es so gar nicht kriminell, weil die so einen Ehrbegriff haben, dass du im Hotel, haben sie mir gesagt, ich soll die Visitenkarte vom Hotel in die Brieftasche stecken. Wenn sie weg ist, wird sie wiedergebracht. Und genauso ist es auch. Also mein Patenkind erzählte mehrere Storys von Mitkommilitonen, die da Sachen verloren hatten. Die sind alle immer wiedergekommen.
Also,
du bist einfach nicht beklaut. In meinem Alter auch wenig. Dann in Europa wäre es für mich Madrid.
Ja.
Es gibt in Madrid den Spruch, in dieser Stadt ist niemand ein Fremder und das leben die total. Die haben eine sehr bunte Szene, eben auch eine starke Schwulenszene, was immer wichtig ist für die Stimmung in der Stadt.
Das macht viel aus.
Das zieht dann auch die Künstler an.
Genau, naja.
Oder umgekehrt. Das ist eben auch so eine Stadt, die sehr kunstbegeistert ist. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ach, könnte jetzt wahrscheinlich 100 Städte aufzählen. Naja. Aber es kommt ja auch immer darauf an, wenn du so einen einsamen Strand suchst, wo weit und breit, The Beach sozusagen, weit und breit keiner ist. Wäre das was, The Beach?
Für mich nicht. Also ich kann nicht schwimmen und ich hasse es, ins Meer zu gehen.
Okay. Nein, aber irgendwo so ganz einsam zu sein.
Ja, also da ist so ein bisschen das Problem, dass da unsere Vorstellung etwas kollidieren will. Überlegen aber trotzdem. Also ich meine, mir macht es, glaube ich, weniger aus als Maria, wo ich bin. Weil ich kann mich überall einrichten sozusagen. Ich bin immer, wie du sagst, irgendwie, wo ich bin, da ist es am schönsten. Und ich schaff's mir überall irgendwie so die Sachen rauszupicken, die mir dann gefallen. Also so.
Ja, aber Savannah, hast du ja gesagt, ist schon mal so ein Ort. Wie wäre es mit Kanada? Oder zu kalt?
Kanada kenne ich auch noch nicht so gut.
Ist aber im Winter eiskalt, ne?
Naja. Aber es soll ja auch wahnsinnig schön und nett sein, vor allem auch so von den Leuten her und so.
Vancouver Island, quasi das Northern Eye von Kanada. Ich glaube, 600 Kilometer breit. Ne? Mir erzählte die beliebteste Band in Kanada, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, vor Jahren erzählte mir, das war ein Techniker, der mit denen unterwegs war. Die beliebteste Band in Kanada, der Drummer dieser Band ist direkter Nachbar vom Drummer von Bryan Adams. Und die wohnen beide auf Vancouver Island und das sind wirklich nächste Nachbarn und zwischen denen sind 10 Kilometer. Also da musst du abends auch überlegen, ob du zu Fuß gehst.
Ich finde, in Deutschland ist Helgoland noch eine interessante Alternative.
Warst du schon mal auf Helgoland?
Ja, ich war schon ein paar Mal da.
Ich auch.
Ich finde das irgendwie gut.
Warum
da.
Warst du ein paar Mal da?
Weil ich es irgendwie gut finde. Ich kenne keinen Ort, also in Deutschland schon gar nicht, der diese Stimmung hat, was natürlich daran liegt, dass man läuft da rum und es ist knüppelvoll und um 17 Uhr ist plötzlich, siehst du so die Büsche über die Straße wehen, weil einfach alle, weil es nur Tagestourismus ist.
Ja,
das finde ich absolut verrückt.
Jeder Deutsche sollte mal auf Helgoland
gewesen sein. Ja, stimmt. Also ein verrückter Ort, finde ich. Irgendwie gut.
Wir haben die Insel damals getauscht, ne? Die war englisch und die haben wir gegen Sansibar getauscht.
Genau.
Ob das wohl ein guter Tausch war?
Die Engländer haben ja, glaube ich, sogar noch versucht, sie zu sprengen, ne? Es gibt ja noch diese Schächte darunter.
Ja, ein Drittel der Insel ist, glaube ich, damals versunken.
Genau, genau. ein verrückter Ort. Ich versuche übrigens auch Maria seit Ewigkeiten dazu zu bringen, dass wir mal in Urlaub nach Holland fahren.
Nach Strenes.
Nach Renesse zum Beispiel.
Oder Renesse, Strenes war der Modefirma. Ne?
Genau. Weil wir als Rheinland-Ruhrpottler kennen natürlich die Schönheit Hollands sehr gut. Als einfacher Low-Key-Urlaubsort, schnell erreichbarer Urlaubsort.
Ja, ich war früher immer auf Ameland.
Ja. Aber ist doch auch schön, Holland. Sie haben so eine besondere Ästhetik, finde ich irgendwie.
Ja. Du kannst ja, alles fährt natürlich nach Amsterdam, so dass Amsterdam ja überlegt, ein zweites Amsterdam vor den Toren zu bauen für die asiatischen Touristen. Und die Pläne gibt es wirklich, aber wenn du in Utrecht bist oder anderen Städten, dann ist es ja ähnlich schön.
Ja.
Und muckelig und kleine Kneipen und
viel
Wasserbrücken.
Pfannkuchen überall.
Genau. Bratfisch.
Also ich finde irgendwie, es gibt ja auch dieses, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwo scheinbar, dass es nicht stimmt, aber es wurde immer erklärt, dass es früher eine Gardinensteuer in Holland gegeben hätte, wo so der Steuereintreiber mit seiner Kutsche durchs Land gefahren ist und immer überall reingucken können musste, um zu sehen, ob jemand da ist und wie reich der ist. Und man musste quasi extra zahlen, wenn man eine Gardine aufgehängt hat.
Die Story kann ich noch nicht. Ich weiß natürlich, dass sie alle keine Gardinen haben und du überall reingucken kannst. Ich habe es immer so auf die Offenheit der Holländer zurückgeführt, aber deine Geschichte klingt besser.
Du hast mal in einem Interview erzählt, dass du einen VW-Bus hast, weil du den zum Surfen brauchst.
Hattest.
Ja. Surfst du nicht mehr?
Nee, die Knochen machen das nicht mehr mit. Ich hatte Zwei schwere Unfälle, beide genau 365 Tage
beim Surfen
auseinander, ja. Ah. Und beide mal dasselbe Riff und dann fährt jetzt die Angst immer mit, deswegen habe ich es aufgegeben.
Aber dann vielleicht einfach mal ein anderes Riff an der Stelle. Ja,
ich habe auf Hawaii am North Shore habe ich es nochmal probiert, weil man da war. Ja. Das hat gerade für ein Foto gereicht, die eine Sekunde.
Ja, North Shore ist natürlich auch heftig.
Ja, aber es ist ja eben nur diese eine Stelle, naja, ne, die in der Bucht ganz rechts sozusagen, genau, wo sich die Welle aufbaut. Und da gibt es ja auch Spots, die nicht ganz so gefährlich sind.
Ja, ja, da gibt es auch auf Maui. Maui, da gibt es ja den Baby Beach, wo man so, da war ich mal 99, also Ende 90er, und da ist gerade Kiten neu aufgekommen.
Ja, Kitesurfen. Und jetzt sind alle umgestiegen.
Ja, genau. Ja. Und da war das dann gerade neu, da haben das 3-4 an dem Strand gemacht, und weil das so neu war und die selber das Gerät noch nicht kannten, haben sich da regelmäßig Leute halb erwürgt, weil die mit diesen Seilen, weil der so zieht, der Drache.
Ja, und früher gab es ja eben diese Sicherungseinrichtungen, dass du auch in der Luft noch auslösen kannst und so.
Na, genau.
Da ist ja die Weltmeisterin auf Fuerteventura auf die Hafenmauer geknallt und war dann... Wurde nicht mehr gesehen für die restlichen 60 Jahre ihres Lebens. Aber findest du nicht, dass Maui wesentlich friedvoller ist, so von der Stimmung, als Oahu?
Ja, total.
Wir haben sie in Waikiki Beach, hat mir ein Typ eins in die Fresse gehauen, einfach so. So im Vorbeigehen.
Ja, das ist aber, also Waikiki ist auch so eine Touristenhochburg, also für die Leute, die es nicht kennen, ist wirklich Rimini, sieht auch aus wie Rimini.
Ja.
Und hat eine gewisse Grundunzufriedenheit, finde ich so. Und Maui ist halt.
Genau, und die Hawaiianer, die da sind, sind auch fertig mit der Welt und
Ja, ist Pearl Harbor. Oahu hat Pearl Harbor nicht verkraftet. Das steckt den
Ich
Leuten
war Pearl Harbor, ich wollte es ja wenigstens mal gesehen haben und stand wirklich, das ist ja jetzt, glaube ich, 3 Jahre her, stand da mit Trump-Fans. Und die hatten auch so Trump-Shirts an und Make America Great Again und hab mit denen dann so Fotos gemacht und hab's wirklich auf jedem Foto geschafft, irgendwo so Stinkefinger unterzubringen. Aber die fahren dahin und erfreuen sich ihrer Größe.
Eine Sache noch, die ich noch fragen wollte, also neben vielen anderen Dingen, aber du solltest mal, oder es gab mal einen Plan, dass du eine Talkshow machst, zusammen mit Domian.
Genau, das haben wir, da haben wir schon einige Shows live gemacht.
Ja.
Das hieß Ansichtssache, weil wir ja so unterschiedlich ja nicht sein könnten.
Ja.
Uns aber sehr mögen. Domian kam irgendwann auf die Idee, dass ich kannte den nur vom Radio.
Ja.
Und war ihm noch nie persönlich begegnet. Und er schrieb mich irgendwann an, er würde ein neues Buch vorstellen. Ich glaube, da ging es um Sterben. Und ich solle mit ihm auf der Bühne dieses Buch präsentieren. Da sagt man natürlich ja. So, und dann haben wir diese Veranstaltung gemacht und die lief auch sehr gut. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass die Chemie stimmt und dass wir uns sehr mögen. Und dann entstand die Idee zu dieser Talkshow.
Ja.
Und das war auch gut. Das wurde alles schon mitgefilmt. Wir haben 4 oder 5 Shows schon gemacht. Aber, jetzt kommt das große Aber. Du kennst den WDR auch wahrscheinlich so ein bisschen.
Ja. Etwas träge.
Etwas träge, ja. Und Domian war ja einer der Stars.
Ja.
Und der WDR geht ja mit seinen Stars auch um, also du kannst ja besser unbekannt sein. Ja, und die haben ihn, egal was er vorgeschlagen hat, alles abgelehnt. Jetzt will ich natürlich auch keine Namen nennen, aber er hat da auch Leute im Sender, die ihn einfach nicht mögen.
Ja, verstehe.
Und denen er vielleicht zu weit geht.
Ja.
Keine Ahnung. Als wir das begonnen haben, habe ich gedacht, ist ja keine Frage, dass wir das machen, weil Domian ist doch, der sorgt ja auch für Quote und so, aber das interessiert natürlich da überhaupt keinen.
Das okay, deswegen ist es nicht
totaler Wahnsinn. Also wir haben so einen Spaß gehabt und die Leute haben Spaß gehabt und alle, die daran beteiligt waren, haben gesagt, das war die Produktionsfirma von Bettina Böttinger.
Ah ja.
Und Bettina hatte Spaß daran, die ja da auch mit Tom Buro, mit dem Intendanten, das finde ich ja ganz gut bekannt ist, weil er früher bei ihr Praktikant Volontär war.
Ah.
Es war alles keine Frage, aber, also entscheiden immer so viele mit, man wird wahnsinnig.
Ja, das kann ich verstehen. Schade, vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal auf den Tisch.
Ja, sehr gerne, mit Domian würde ich immer Shows zusammen machen.
Na, super Typ. vielleicht das noch, du hast mal gesagt, und das fand ich irgendwie sehr nachvollziehbar, dass deine Freunde oder die Leute, die du zu deinen Freunden zählst, eigentlich nur sehr wenig falsch machen können. Also wenig bis gar nichts falsch. Und dass es nur zweimal in deinem Leben vorgekommen ist, ja. Dass du Leuten sozusagen die Freundschaft kündigen musstest, ja. Oder die dann für dich einfach gestorben sind. Und dann hast du aber auf Rückfrage gesagt, das war aber jetzt nicht, weil die mal einen Fehltritt gemacht haben oder weil die drei, viermal was falsch gemacht haben, sondern das war dann einfach richtig massiv oft und dauerhaft und so, ja, dass die daneben gehauen haben. Das finde ich eine sehr schöne Eigenschaft als Freund. Aber ich finde, ich bin auch so, ich erlebe so oft Leute, bei denen das nicht so ist, aber ich habe so viele Freunde, die ich alle einfach so nehme, wie sie sind. Und wenn die dann halt immer zu spät sind oder manchmal auch absagen oder was auch immer, ist mir das doch scheißegal, sind doch meine Freunde. Also ja. Die sind halt so. Und das, da wollte ich einfach nochmal so ein Plädoyer für halten, dass man doch seine Freunde ja, vor allem so liebt, weil sie so sind, wie sie sind.
Ja, und ist ja wahrscheinlich tief in einem drin. Eben diese Lebenseinstellung, dieses Mindset. Und man selber macht ja auch genug Fehler. Ja. Also wenn ich überlege, wie oft ich mich schon blamiert habe oder so auch richtig Scheiße gebaut habe, ja. Da bin ich ja froh, dass die auch so sind. Ja. Nein, da bin ich schon eine treue Seele. An mir kannst du wirklich auch ein Seil anbinden. Ja. Und wenn aber jemand dann immer und immer und immer wieder und ja, teilweise auch bösartig, ja. Dann ist er für mich wirklich gestorben. Da gibt es keinen Weg mehr zurück, nichts zu machen.
Ja. Aber glaubst du, dass Leute dieses Freundschaftskonzept zu, also ich will nicht sagen zu ernst nehmen, aber zu, dass viele Leute falsche Erwartungen an Freundschaften haben, weil sie sozusagen erwarten, dass ihre Bedürfnisse an eine Freundschaft von einer Freundschaft erfüllt werden?
Naja, das gilt ja für alles. Nicht nur für Freundschaften, sondern wie wir unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, unsere Mitmenschen beurteilen. Alle sagen doch, warum macht er das so und so? Ja. Wenn er das doch auf den und dem Weg machen würde, dann würde das doch, oder den kann ich nicht verstehen, dass er jetzt so handelt. Nee, den kannst du nicht verstehen, weil du nicht er bist. Ja. Und jeder hat seine Gründe, warum er sich so verhält. Ja. Und wir sind alles Menschen und die Fehler gehören dazu. Ja, und wer ist ohne Fehler? Natürlich.
Ein schöneres Schlusswort kann man eigentlich nicht finden.
Ich hätte Pastor werden sollen.
Habe ich auch mal überlegt, das ist aber sehr kompliziert, muss man erst Latein um den ganzen Scheiß. Ja. Deswegen habe ich es dann wieder verworfen. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, Atze. Das war ein ganz tolles Gespräch.
Sehr, gerne, Nils.
Ich würde mir sehr wünschen, dass wir das irgendwann nochmal wiederholen. Vielleicht ja, so in
nächste
einem Jahr,
Woche, oder?
So in einem Jahr, wenn du dann noch mehr aufgemacht hast, wenn wir dann noch mehr rätseln müssen, was ist Kunstfigur und was nicht.
Da gibt noch jede Menge Storys. Also.
Ja, sehr gut. Ich habe noch viel am Zettel, das gut, das arbeiten wir dann noch alles ab.
Nee, ich habe mich sehr gefreut, weil da, wo wir uns mal kennengelernt haben, im privaten Rahmen, fand ich dich super nett.
Ja.
Und kannte dich ja nur von der Mattscheibe als den Verrückten mit den gefärbten Haaren. Ja. Und fand das ganz toll, diese Begegnung.
Ja, fand ich auch. Also vielen Dank, dass du bei mir warst. Bis bald.
Ja.
Vielen Dank an Lisa, die heute die Folge aufgenommen hat. Und vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen vor allem, dass ihr heute alle wieder dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch hier bei der Nils Buckelberg Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Buckelberg Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg. Die Nils Buckelberg-Erfahrung.